die nationalen Beschränkungen, die wirken so wie ein Zoll von über 30%. Also wir beschweren uns über die 10% von Trump. Wir machen uns selber in Europa über 30% Zoll, bei Dienstleistungen über 100%. Also das, wer mal Finanzmärkte im Ausland gemacht hat, wie das besteuert wird oder Mitarbeiterentsendung, das ist ein Regulierungsaufwand, der da ist und der wirkt wie eine Bremse, wie ein Zoll ja auch wie eine Bremse wirkt. Und da gibt es noch so viel zu tun.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Die neue Bundesregierung ist jetzt rund 100 Tage aktiv. Und mit Verlaub, das ist sie wirklich, so viel darf ich schon mal sagen. Ob allen alles gefällt, ist die andere Frage. Aber da kann man wirklich schon sagen, einiges ist angestoßen worden. Wir sind eng dran an den Unternehmerinnen und Unternehmern und auch Verbänden und Ökonomen. Und einige davon haben wir neulich schon zu Wort kommen lassen, nämlich die Industrie vor allen Dingen, inklusive der Pharmaindustrie. Jetzt sind wir beim Großhandel, Außenhandel, beim Dienstleistungssektor. Und vor Ort in München waren wir beim Landesverband Bayern des LGAD. Und dort haben wir gesprochen mit Christoph Leicher, dem Präsidenten des LGAD, und auch mit Professor Achim Wambach, der Präsident des ZDW. Der war auf der Hauptversammlung dort mit vor Ort und kann ziemlich genau einschätzen, was alles, was bisher angestoßen und angekündigt wurde, ökonomisch relevant macht. Dazu kommen wir als erstes und als zweiter spricht gleich Christoph Leicher, der Präsident des LGAD, wie er und ich glaube auch sagen zu dürfen, seine Mitgliedsunternehmen das alles finden. Viel Spaß dabei! Professor Achim Wambach ist jetzt bei mir, der Präsident des ZEW, also Leibniz Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, der einen spannenden Vortrag gehalten hat, in Diskussion hintendran. Und ich möchte trotzdem mit der aktuellen Nachricht anfangen, die Sie sozusagen vom ZEW jetzt verschickt haben, rund um die Konjunkturerwartung. Also da ging es aufwärts, aber wie bewerten Sie die neuen Zahlen?
Die Erwartungen sind wieder leicht gestiegen. Man kann sagen, die positiven Erwartungen stabilisieren sich. Was auch schön ist, ist, dass die Lage, wir fragen auch, wie ist die Lage, die ist auch leicht besser geworden, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Also positive Erwartungen, da steckt viel, wie soll man sagen, Optimismus drin. Also das muss dann auch kommen. Also dass es Einigung gibt bei den Zöllen, dass auch die Bundesregierung liefert. Aber das würde ich sagen, das Positive rauszulesen. Die Finanzmarktexperten gehen davon aus, dass wir eine gute Wahrscheinlichkeit haben, dass die Impulse für die Wirtschaft kommen.
Wenn Sie mal priorisieren könnten, welche Facetten all dessen, was wir in Zeitungen lesen, was auch die Finanzmarktexpertinnen und Experten natürlich lesen, besonders wichtig sind. Welche sind das?
Also im Moment dominiert die Zollpolitik alles. Die Erwartungen sind auch zwischendurch eingebrochen wegen der Zollpolitik und jetzt sind sie wieder gestiegen. Also in den nächsten Monaten ist das Thema, was dominiert. Das ist aber, sagen wir mal so, für die Investitionen, die denken ja langfristig. Für die geht es eigentlich darum, kriegen wir die Steuern runter, wie wirken die Abschreibungsregeln, kriegen wir den Bürokratieabbau hin. Große Themen in Deutschland, die Strukturreformen im Sozialversicherungssystem. Also für Investitionen sind eigentlich die langfristigen Entscheidungen viel wichtiger als jetzt diese Zollentscheidungen. Aber im Moment Zollentscheidungen, Finanzmärkte, das ist das dominierende Thema.
Dann mache ich mit den Strukturthemen doch gleich weiter. Eine neue Regierung jetzt im Amt. Was bremst den Standort Deutschland im Moment?
Na, im Moment werden ja einige, wie soll man sagen, Bremsen gelockert. Wir haben Abschreibungsregeln, hat die Regierung umgesetzt. Sie will Erleichterungen, Anreize geben für längeres Arbeiten. Ausschreibungsregeln sind vereinfacht worden, dass man auch besser Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen besser werden. Also ich würde sagen, der Zug ist aufgesetzt und einige Sachen sind auch gemacht. Die dicken Bretter stehen aber noch bevor. Also die ganzen Sozialversicherungssysteme, Rentenreform, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, da baut sich ja was auf, wo die Regierung handeln muss und das ist jetzt in Kommissionen vertagt worden. Ja, das ist eigentlich müssen die Unternehmen steuern. Das ist ein Thema, da muss die Regierung auch ran. Auch das ist verschoben worden. Jetzt geht man erstmal über die Abschreibungsregeln. Vieles passiert in Brüssel, das passiert ja gar nicht in Deutschland, das sind Brüsseler Aufgaben. Auch Brüssel hat große Pläne, aber auch die sind noch nicht umgesetzt. Also insofern, ich würde sagen, wie die Finanzmarktexperten, eine gute Dosis Optimismus, aber auch so eine Erwartungshaltung, jetzt muss geliefert werden und dann muss auch geliefert werden.
Apropos Brüssel, jetzt haben wir zum Beispiel auch im Handel mit Frankreich ja keine Zölle, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass wir innerhalb Europas alles so ist, wie es sein könnte, oder?
Ja, die Stärke Europas ist ja eigentlich der Binnenmarkt, also das, unser Wirtschaftsraum, den wir haben, und der hat auch einiges an Wohlstand gebracht, aber es gibt immer noch extrem viele nationale Regeln und der IWF, der Internationale Währungsfonds hat das mal ausgerechnet, im Güterhandel, die nationalen Beschränkungen, die wirken so wie ein Zoll von über 30%. Also wir beschweren uns über die 10% von Trump, wir machen uns selber in Europa über 30% Zoll, bei Dienstleistungen über 100%. Also das, wer mal Finanzmärkte im Ausland gemacht hat, wie das besteuert wird oder Mitarbeiterentsendung, das ist ein Regulierungsaufwand, der da ist und der wirkt wie eine Bremse, wie ein Zoll ja auch wie eine Bremse wirkt und da gibt es noch so viel zu tun. Also die Europäische Kommission hat ja eigentlich den Auftrag, den Binnenmarkt zu stärken und dieses Mandat ist in den letzten Jahren schon vernachlässigt worden. Da gibt es einiges zu tun. Der Draghi-Bericht hat das auch aufgedeckt. Also insofern ist auch die Erwartungshaltung da, dass da jetzt auch mehr geschieht.
Sie sprechen den Draghi-Bericht, da müssen wir kurz erklären. Mario Draghi, ehemals EZB, aber auch mal ursprünglich Investmentbanker, also kennt alle Facetten, der einen großen Bericht gemacht hat zum Zustand Europas und was getan werden muss. Sie haben den auch eben erwähnt. Was sind so die zwei, drei Punkte, die besonders wichtig sind aus Ihrer Sicht, aus diesem Draghi-Bericht?
Also der Bericht hat schon sehr viel Einfluss in Europa gehabt oder hat immer noch viel Einfluss. Eine sehr gute Analyse, wo wir stehen. Wir sind in dem Produktivitätswachstum stark hinter den USA zurückgefallen. Also Europa ist träge geworden insgesamt und er hat diese drei Aspekte in seinem Bericht, der auch die Kommission als Auftrag genommen hat, wie werden wir innovativer, was müssen wir tun, damit wir mehr Startups haben, damit Innovationen sich auch übertragen in die Wirtschaft. Das zweite ist das Thema, wir haben jetzt sehr viel auf die Klimapolitik konzentriert, aber wie kriegen wir das hin und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben? Also wie schaffen wir es, dass wir nicht einfach nur die Industrie verlagern in andere Räume der Welt? Das ist der zweite Teil. Und der dritte ist Resilienz und Sicherheit, die Abhängigkeiten reduzieren, die Lieferketten robuster zu machen, aber auch wir müssen in die Sicherheit investieren. Europa ist, so wie es da steht, nicht verteidigungsfähig und das ist aber die Aufgabe, die ansteht.
Glauben Sie, dass die Rüstungsindustrie was auffangen kann, was wir womöglich auch in der Autoindustrie verlieren? Ist das auch, oder ist das totes Kapital, was man da rein investiert? Weil ein Panzer steht ja auch oft da rum.
Ein Auto steht auch oft rum, aber beim Panzer ist es gut, dass er rumsteht. Wir wollen ihn ja nicht, dass er fährt. Also die Rüstungsindustrie ist zu klein, um die Automobilindustrie zu kompensieren. Also das ist aber, es ist schon so, dass man da eine ganze Reihe von wirtschaftlichen Impulsen bekommt. Und die Rüstungsindustrie wäre sozusagen zu vereinfacht gedacht, wenn man nur auf den Panzer geht. Es geht eigentlich da auch um Innovationen, neue Technologien, Cloud-Technologien, Cybersecurity, Drohnen, die Satellitentechnologien. Also man sieht das sehr schön in den USA, in Israel und auch in Korea, die starken Verteidigungssektor haben, aber da extrem innovativ sind mit den Spillovers, mit den Übertragungen in den zivilen Sektor. Also insofern, da sehe ich schon auch eine Chance, weil wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt im Maschinenbau, im Chemie-Pharma-Bereich. Auch der Automobilsektor, der hat natürlich auch Bezüge zur Verteidigungsindustrie. Und wenn man das Potenzial nutzt, auch das Potenzial der Forschungsinstitute, der Universitäten, dann kann das schon einen echten Impuls ausüben. Aber es wird nie die Automobilindustrie ersetzen. Also dafür ist die viel zu groß.
Nun ist ja Deutschland auch angewiesen auf Investitionen aus dem Ausland, auch Unternehmen sind das und kämpft dann natürlich ein Stück weit auch gegen andere Länder. Was macht denn Deutschland noch beliebt bei Investoren? Was machen Sie uns auch mal Mut vielleicht an der Stelle? Was spricht für unseren Standort?
Ja, die Investitionen sind zurückgegangen. Also im Moment sieht es nicht so gut aus, aber was man zum Beispiel sehr schön sieht, ist in Frankreich. Die haben Macron, das vor einigen Jahren gestartet, investiere in Frankreich mit jedes Jahr große Versammlung in Versailles, also eins seiner Schlösser nimmt er und die Unternehmer werden eingeladen. aber auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, Unternehmenssteuern gesenkt, Ansprechpartner lokal vor Ort, es gibt Steuervereinfachung für Arbeitskräfte auf dem Ausland, die ersten paar Jahre zahlen die weniger Steuern, also mit einem richtigen Maßnahmenpaket. Und jetzt auf Deutschland betrachtet, zum einen sind jetzt viele dieser Maßnahmen in Planung und im Koalitionsvertrag, also die Regierung hat das vor, Abschreibungen erleichtern, auch mittelfristig die Unternehmenssteuern senken. Und wenn man jetzt die Unternehmensbefragung macht, warum investiert ihr in Deutschland? Wir haben ja unsere Stärken. Deutschland ist nach wie vor sehr innovativ. Unternehmen kommen hier hin, auch weil wir gut ausgebildete Fachkräfte haben. Wir haben im MINT-Bereich sind wir sehr stark aufgestellt. Rechtssicherheit, in Deutschland funktioniert das recht gut, also im Vergleich zu anderen Ländern, auch wenn wir uns immer beschweren, wie lange die Verfahren dauern, aber und wie lange es dauert, bis man Gründungen macht, aber trotzdem ist das sozusagen, da haben wir was auch zu bieten, Deutschland, und selbst die Infrastruktur, die wir kritisieren, ist aber trotzdem ist auch, also wenn man in Deutschland investiert, auch ein Grund, da gibt es auch viele Länder, wo es viel schwieriger ist. Aber das ist alles sozusagen kein Grund zum Ausruhen, sondern wir sehen ja, wie lange die Bahn braucht, und das erodiert so vor sich hin. Und im Moment sieht man, Investitionen kommen nicht. Also insofern sind wir schon in der Verpflichtung, unsere Stärken auch wieder zu polieren und sprich zu investieren, dass wir da wieder gut dastehen.
Sie haben eben vor einem vollen Saal voller Unternehmerinnen und Unternehmer vorgetragen. Das tun Sie öfter. Sie kennen deren Ansichten, glaube ich, sehr gut. Können Sie verstehen, dass da ein gerütteltes Maß an Misstrauen und Unzufriedenheit auch ist? Oder übertreiben die auch manchmal aus Ihrer Sicht?
Ja, wir haben jetzt 2 Jahre kein Wachstum gehabt. Also das ist nicht gut. Ja, also dass man dann auch kritisch draufschaut, das ist schon richtig. Ich glaube, sagen wir so, die Nachricht aus der Unternehmenswelt an die Politik, wir sind in einer Krise, die ist angekommen. Es wird nicht investiert, wir haben kein Wachstum. Das ist auch in der Politik angekommen. Und wenn man es sozusagen positiv sehen will, die Politik braucht auch Krisenstimmung, um zu handeln. Ja, in sozusagen bei Sonnenschein ist schwer, strukturelle Eingriffe zu machen. Also insofern ist das jetzt auch eine Chance. Aber die Chance muss auch ergriffen werden. Ich glaube, auch für die Unternehmenswelt ist, wir haben jetzt eine neue Regierung. Das ist die Chance, die wir haben. Die hat sich einiges vorgenommen, braucht dafür auch die Unterstützung aus der Unternehmenswelt. Also insofern sollte man jetzt auch den Schalter langsam anfangen umzulegen oder vielleicht schneller anfangen umzulegen und zu sagen, wo sind denn die Chancen im Verteidigungssektor, im Resilienzsektor, auch bei den erneuerbaren Energien, in den neuen Technologien. Also da gibt es auch viel Potenzial, und sozusagen, wie können wir uns aufstellen, dass wir das auch abgreifen, dieses Potenzial.
Dann hätte ich noch ein Thema, das ZDW hat sehr genau untersucht, steuerliche Förderung von Forschung, wie das in Deutschland läuft. Und da stelle ich die Frage mal so platt, wie ist denn Ihre Bilanz sozusagen von den neuen Maßnahmen?
Ja, die ist recht positiv, und das ist auch eine Diskussion, die wir in Deutschland lange geführt haben. Gerade der Mittelstand, der hat halt keine Forschungsabteilung, sondern die forschen bei ihren Produkten sozusagen in der Arbeit. Ja, und denen fällt es auch schwer, sich auf Förderprogramme zu bewerben, und das ist dann Aufwand und sowas. Aber diese steuerliche Abschreibung für Forschung und Entwicklung, das war eigentlich ein Programm, das auch für den Mittelstand konzipiert wurde und entwickelt wurde. Und da sieht man doch, dass das da auch eine Dynamik ausgelöst hat, dass doch einige Unternehmen darauf zugreifen, auf dieses Instrument. Und insofern ist das erstmal ein sehr positives Ergebnis.
Nun sind wir trotzdem von den 3,5% des Bruttoinlandsprodukts, was ja das Ziel ist, noch ein Stück weit entfernt, oder? Unerreichbar weit, oder sind wir auf gutem Weg?
Ich finde, das ist einer der Kritikpunkte, den man der letzten Regierung machen kann. Mal sehen, wie das jetzt bei der neuen Regierung ist, dass wir noch nicht das volle Verständnis haben, wie wichtig die Innovationen sind. Also wir geben sehr viel Geld aus für die grüne Transformation. Aber am Ende entscheidend sind die Innovationen in dem Bereich. Es kommt gar nicht darauf an, dass jedes einzelne Unternehmen sich hier umstellt, sondern haben wir die Patente in diesem Bereich, helfen wir auch der Welt, sich umzustellen, also indem wir die Technologien entwickeln. Europa hat 7% der Emissionen, aber 25% der Wissenschaft. Also wir müssen die Technologien entwickeln, die uns da helfen. Das andere ist ja dieses große Thema Resilienz und Souveränität. Am Ende ist es technologische Souveränität, sind wir an der Front. Dass wir jetzt heute ein bisschen Lieferketten absichern, ist natürlich auch wichtig. Aber die Frage ist, was ist in 10 Jahren? Ja, sind wir dann abhängig, weil wir die Technologien nicht haben? Und deswegen also finde ich, gibt es gute Gründe, die Förderprogramme viel stärker auf Innovation auszulegen, auf Forschung und Entwicklung. Und dann muss natürlich die Wirtschaft nachziehen und da muss die wirtschaftliche Dynamik da sein und die Unternehmen müssen auch wissen, Deutschland und Europa ist der richtige Ort und das hat auch viel mit dem Bildungssystem zu tun. Also die Aufgaben sind da mannigfach. Ich glaube, das ist in der Politik, weil die Innovationen halt so langfristig wirken, ist das nicht immer auf der Tagesagenda. Ja, dann soll das Forschungsministerium sich darum kümmern, aber es ist eigentlich ureigenste Aufgabe des Wirtschaftsministeriums, eigentlich auch im Kanzleramt sollte eine starke Innovationsbrille.
Herr Wermach, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Bei mir ist jetzt der Gastgeber der Veranstaltung, Christoph Leicher, Präsident des LGAD hier in Bayern, also der Landesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistung. Welche Botschaften sollten aus Ihrer Sicht hängen bleiben bei den vielen Mittelständlern und Unternehmerinnen und Unternehmern, die eben vor Ihnen saßen?
Die zentrale Botschaft Nummer eins war, gebt doch bitte dieser neuen Regierung auch ein bisschen Zeit. Die 100 Tage sind ziemlich kurz. Es gibt viel Chaos. Das musste übernommen werden. Es musste strukturiert werden. Und man kann zwar vieles vermuten, aber faktenbasiert ist die Zeit zu kurz. Geht bitte davon aus, dass es eine gute Regierungskoalition ist, die gute Ansätze hat, wenig Störenfriede, und geben wir ihr etwas Zeit.
Wofür denn genau, frage ich mal so schnippisch. Also was sind denn die Dinge, die Ihre Mitgliedsunternehmen vor allen Dingen umtreiben, was Sie erwarten auch von der neuen Regierung?
Ja, unterschiedlich. Das war einmal natürlich die Steuerreduzierung. Die haben sie jetzt ganz ans Ende geschoben. Das ist sehr schade. Vielleicht kommt es früher, aber es ist ja auch ein Finanzierungsthema. Das mit dem Energiestrom, mit dem Strompreis war schwierig, weil die Hoffnung war, dass der Großhandel genauso mit dabei ist. Und wir haben ja starke Energieverbraucher. Wir haben Kühlhäuser für die Pharmazie, wir haben Kühlhäuser für die Lebensmittelgroßhändler. Wir sind auch teilweise Großverbraucher, aber wir sind halt kein produzierendes Unternehmen. Da wurden wir ausgebremst. Da war die Hoffnung sehr groß. Und dann ist natürlich das Megathema Bürokratieabbau. Wer international, aber auch nur regional unterwegs ist im Großhandel, der hat nur Hürden von irgendwelchen Regelungen, die er nicht mal kennt, aber vielleicht zaubert so eine Regelung der Kunde aus dem Hut, dann muss die beantwortet werden. Und das sind Belastungen, mit denen kein Unternehmen wirklich gut zurechtkommt.
Nun verweist man da natürlich oft auch auf Brüssel, das ist nicht ganz falsch. 70% der Regeln in etwa kommen ja auch von der EU. Auf der anderen Seite, das hat Herr Wambach vom ZEW auch sehr deutlich gesagt und gezeigt, gibt es viele europäische Länder, die dieselben Grundregeln von Brüssel haben, aber bei der Bürokratiebelastung ihrer Unternehmen deutlich besser sind als Deutschland, oder?
Ja, da möchte ich vor allen Dingen Italien zitieren. Die Italiener sind ja sehr kreativ. Die haben auch rote Ampeln wie wir. Aber wenn keiner kommt und wenn es keinen Sinn macht, werden Italiener eben vorsichtig und voll verantwortungsbewusst über die Kreuzung. Und wir bleiben stehen, weil es ja eine rote Ampel ist. Und so werden natürlich auch Regelungen und Richtlinien umgesetzt und wir interpretieren sie zu wenig. Dann muss man Sorge haben, dass irgendeiner einen verklagt und dann haben wir den nächsten Ärger mal.
Thema Infrastruktur spielt eine große Rolle, weil natürlich auch viele im Handel hat auch mit damit zu tun, Waren von A nach B zu bekommen. Gibt es auch ein paar Themen, auch hier in Bayern konkret, oder?
Ja, in Bayern sehr konkret, denn die Verbindung Nord-Süd, Ost-West geht in vielen Fällen durch Bayern durch. Die Verkehrswege, ob das Autobahnen sind, ob das Schienensysteme sind und auch Umladestationen, Hubs, sogar Parkplätze für LKWs, die auf der Fernroute sind, sind einfach unterentwickelt. Und es zeigt sich keine Besserung, weil immer Bürgerinitiativen dagegen sind und dann kapituliert bisher zumindest die Politik.
Irgendwie verständlich, aber das ist not in my backyard Thema, kennt man auch von Windkrafträdern, Stromleitung. Das wird ganz spannend auf verschiedenen Ebenen zu beobachten sein. Das Thema Breitband haben wir auch bei der Infrastruktur, dürfen wir nicht vergessen, ne?
Ja, das ist ja der Dauerbrenner, den bei uns auch keiner mehr hören kann. Wir handeln zwar überwiegend mit Waren, mit Produkten, mit physischen Produkten, aber die Daten sind natürlich elementar notwendig, weil wir müssen die nicht nur von A nach B bringen, wir müssen die irgendwo einkaufen, wir müssen die verwalten, wir müssen sie spezifizieren und das muss dann beim Verkauf in einem Zeugnis vielleicht noch bestätigt werden. Und wenn wir diese Daten nicht austauschen können, auch wenn wir unterwegs sind, kommen wir an diese Daten nicht hin, weil irgendwo entweder das Netz zu schwach ist oder der Funk nicht funktioniert, dann sind wir halt in den 5% oder 7% Funkloch, aber offensichtlich sind die Funklöcher überall.
Beim Thema Digitalisierung haben Sie aber auch einen spannenden Satz gesagt. Ich zitiere fast wortwörtlich: für Ihr lieben Unternehmerinnen und Unternehmer, bitte nicht nur in eine Richtung fordern, sondern auch selbst optimal digitalisieren. Ist noch nicht ganz hundertprozentig passiert, oder?
Also jetzt nehme ich mal, weil ich das hier für schlauer finde, nehme ich mal den Großhandel pauschal aus. Aber ich glaube, ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen, Verantwortliche im Mittelstand schieben das Thema vor sich her, weil es vielleicht so unangenehm neu ist und mit dem eigentlichen Kerngeschäft nichts zu tun hat. Andere dagegen haben ihre Chance erkannt und sind Vollgas dabei. Und dieses Gap tut weh und das wird auch, denke ich, im Markt Zeichen setzen, weil allein schon die Gewinnung neuer Mitarbeiter wird dann daran gemessen, wie digital das Unternehmen aufgestellt ist. Und dann muss man es machen und das Papier darf einfach nicht mehr präsent sein.
Katharina Reichen, die neue Bundeswirtschaftsministerin, steht für Ordnungspolitik. Sie war nicht ohne aus Zufall schon 11-mal auf unserem Ludwig-Erhard-Gipfel. Nächstes Jahr wird der Begriff soziale Marktwirtschaft 80 Jahre alt. Müller-Ahrmack zum ersten Mal damals in seinem Buch. Also was glauben Sie, was stärkt die soziale Marktwirtschaft in Deutschland? Was braucht sie, damit dieser Begriff wieder richtig gut funktioniert und auch gelebt wird?
Wahrscheinlich ist an allererster Stelle das Vertrauen. Das war bei Ludwig Erhard natürlich einfacher. Nach dem Krieg konnte er sagen, wir bauen auf, jetzt vertraut doch einander, wir machen das schon richtig. Wenn das Vertrauen da ist, dann muss man nicht alles regeln, dann kann man tatsächlich sich um seine Themen kümmern. Dann sind wir speziell in der Struktur, der Ordnung. Der Staat kümmert sich um das, was sein Thema ist und den Rest machen Unternehmen und die Bürger selbst.
Herr Leicher, vielen, vielen Dank und alles Gute.
Vielen Dank fürs Gespräch und dass Sie da heute mit dabei waren.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.